Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die nächste Folge in der Vorschau auf die erste Runde der NHL Playoffs. Und heute haben wir das beste Team der NHL-Vorrunde in der Folge, die Winnipeg Jets. Und die beginnen die Playoffs gegen die St. Louis Blues. Die Jets, wie bereits erwähnt, beste Team der Liga, 116 Punkte. President's Trophy gewonnen, die Central gewonnen, natürlich das beste Team in der Western Conference. Und der Gegner, das sind die Blues, die haben 20 Punkte weniger, sind auf Platz 5 in der Central eingelaufen und haben den zweiten Wildcard-Platz im Westen, allerdings schon ein bisschen länger, als das in der Eastern Conference der Fall war, hatten sie sich diesen Platz gesichert. Es ist in dieser Form die zweite Serie, die es gibt, und interessanterweise hatte die erste Serie ziemlich große Auswirkungen, nämlich 2019, da hat St. Louis in einer ähnlichen Situation, dann Platz 3 damals in der Central, gegen Winnipeg gewonnen mit 4-2, und St. Louis hat danach den Stanley Cup gewonnen. Erster und einziger Erfolg insgesamt für die Blues in der Vereinsgeschichte. Und damals hießen die Torhüter Jordan Binnington und Connor Hellebuck. Das wird heute noch öfter ein Thema sein. In der regulären Saison hat Winnipeg von 4 Partien 3 gewinnen können. Eine ging dann auch noch etwas länger als 60 Minuten, aber insgesamt, also Winnipeg, das Team, was mehr gewonnen hat. Natürlich, wenn man sich die Statistiken anschaut, dann sind die Winnipeg Jets da in fast allen Bereichen vorne, beziehungsweise deutlich vorne. Bei den Toren Winnipeg auf 3, St. Louis auf 14, bei der Abwehr Winnipeg auf 1, St. Louis auf 12, Powerplay, beste Powerplay der Liga, die Winnipeg Jets, allerdings auch da so ein bisschen Obacht, naja, auch ein bisschen beeinflusst durch den Anfang. Platz 16 da für St. Louis, Penalty Killing Platz 13 für Winnipeg, das ist Mittelmaß, aber wenn man das Penalty Killing der Blues nimmt, Platz 28, Corsi-Wert, Expected Goals, High Danger Chances, da sind wir auf Platz 14, 7 und 4 bei den Jets, und die Blues sind da allesamt irgendwo in 20ern, Anfang 20 sind da die Platzierungen, also alles sehr, sehr ähnlich. Fangquote, kaum überraschend, der beste Torhüter der Liga mit dem geringsten Schnitt, Connor Hellebuck, Save Percentage Platz 1, 93,37 insgesamt das Team, also das ist nicht nur er. Und ein Wert von sage und schreibe minus 38,44, was die Tore above expected, against above expected betrifft. Das heißt also, Winnipeg hat statistisch gesehen, das ist jetzt hier bei 5 gegen 5, fast 40 Tore weniger kassiert, als sie hätten kassieren müssen. St. Louis ist da auch gar nicht so schlecht, minus 12 ungefähr der Wert. Das ist auch Platz 12, also da durchaus auch in Ordnung die Leistung eben entsprechend, was dort vor allem dann Jordan Binnington betrifft. Die einzige Kategorie, wo St. Louis besser ist, das ist die Kategorie bei der Schussquote. Da haben sie einen besseren Abschluss, sind sie Platz 6 und die Winnipeg Jets Platz 16. Ja, ansonsten Binnington gegen Hellebuck war nicht nur 2019 ein Thema, das war auch ein Thema jetzt beim Four Nations Faceoff, und da hat sich Jordan Binnington durchgesetzt wie 2019. Da haben jetzt viele gesagt, er hat jetzt wieder bewiesen, dass er ein Big-Time-Goalie ist und dass er Spiele gewinnen kann, dass er vielleicht auch Serien gewinnen kann. Und ich persönlich habe da so ein bisschen, naja, Bauchschmerzen, weil da so viel rein zu interpretieren, okay. Ich fand auch, wie gesagt, insgesamt diesen Hype um dieses Four Nations Faceoff an der einen oder anderen Stelle deplatziert, aber natürlich kann man, wenn man aus Sicht von St. Louis das Ganze auslegen möchte, sagen, naja, bisher in der einzigen Playoff-Serie gegen Hellebuck hat er gewonnen, er hat 1 gegen 1 das wichtigste Spiel jetzt gewonnen, was es seit langem gab, Single Game, muss man da ja dazu sagen, nicht eine Serie, also da ist schon ein bisschen was dran. Und auf der Gegenseite gibt es natürlich einige Fragezeichen rund um die Winnipeg Jets. Die hatten in der letzten Saison auch eine sehr gute Bilanz, sind dann auf 2 gewesen in der Central, haben danach so viele Tore gegen die Avs kassiert. Das lag natürlich nicht alleine an Connor Hellebuck. Auf der anderen Seite war er aber auch nicht in der Lage, dort im Prinzip dann diese Lawine, ne, no pun intended, zu verhindern an Toren, die dann da über die Winnipeg Jets hinweggefegt ist. Und es bleiben halt einfach immer noch Fragezeichen. Wir hatten das vor ein paar Jahren bei Boston mit Ullmark, mit Swayman, wo ich gesagt habe, alles ganz schön, reguläre Saison, alles ganz toll. Aber in den Playoffs, da muss der Torhüter das Ganze dann beweisen. Und die Aufgabe hat jetzt eben Connor Hellebuck. Was man natürlich sagen muss, ist, dass sie in der Defensive ihm das Leben auch leichter machen. Also im letzten Jahr war es dann auch in den Playoffs so, dass die Winnipeg Jets da viele Chancen zugelassen haben, viel auch dann vorne im Slot zugelassen haben. Und das ist eben etwas, wo sie in dieser Spielzeit nicht mehr so agieren. Wenn man sich die Heatmap anschaut der Winnipeg Jets, dann ist der Bereich vorm Tor, der ist dunkelblau eingefärbt. Da lassen sie deutlich weniger Schüsse zu im Schnitt als eben der Liga-Durchschnitt. Und das ist natürlich etwas, wo sie extrem stark geworden sind, wo sie extrem gut geworden sind. Auch natürlich die Save-Percentage, ganz klar. Also das, was zugelassen wird, da fängt Connor Hellebuck dann sehr, sehr viel weg. Und das ist schon mal sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Offensive anschaut, aufs Tor geschaut, so ein bisschen linkslastig, was da die Offensive betrifft, sind auch gut vom Slot und sind insgesamt einfach auch ein besseres, offensiveres Team geworden. Vorne Kyle Connor, Mark Scheifele, Connor mit 97 Punkten, Scheifele mit 87 Punkten, beide Karriere Bestleistungen, dahinter Ehlers noch 63, Josh Morrissey als Verteidiger 62, der hat eine starke Saison im Vorjahr, dann auch in dieser Saison bestätigt, Villari mit 61 Punkten, das ist schon sehr gut, auch was sie da eben dann teilweise auch an Tiefe haben, also auch insgesamt im Team besser geworden. Dann hast du einen Niederreiter, wieder 20 Tore fast gemacht, Nir Pionk auch mit dabei. Also da ist schon viel, viel, wo sie auch von hinten unterstützt werden in der Offensive, aber sie sind einfach auch ein tieferes Team geworden. Kleiner Punkt, der wehtut, Nikola Ehlers ist Week to Week, da ist nicht klar, wann er wiederkommt. Ich würde fast schätzen, erste Runde werden wir ihn nicht sehen. Das heißt, er war schon angeschlagen, hat sich jetzt dann nochmal oder hat die Verletzung einfach im Prinzip wieder aufgebrochen, wie auch immer. Das ist natürlich etwas, was ihnen dann fehlt, was ihnen aber gegen andere Gegner, glaube ich, mehr fehlen würde als gegen die St. Louis Blues. Also da ist es schon so, da glaube ich, dass sie diese Verletzung ein bisschen verkraften können. Was man auch sagen muss, sehr, sehr gute Stimmung insoweit. Nir Pionk hat einen neuen Vertrag unterschrieben, 6 Jahre, 7 Millionen. Für mich okay, ist so in der Range, wo man jetzt Verträge erwarten muss, zeigt aber eben auch, er möchte gerne in Winnipeg bleiben. Und auch Alex Iafallo hat einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben, der ist über 11 Millionen, 3,67 Millionen pro Jahr. Auch das ist in Ordnung für einen Depth-Spieler. Das heißt, da merkt man auch im Gegensatz zu dem, was wir auch im letzten Jahr dann hatten, mit den Verträgen unter anderem von Hellebuck, dass einfach die Spieler gerne, die da sind, bleiben gerne in Winnipeg. Gibt ja immer diese Umfrage, welches die City ist, wo du überhaupt nicht hin möchtest. Vielleicht auch viele Spieler, die Winnipeg auf ihrer No-Trade-List haben, was die Teams betrifft. Die Spieler, die da sind, scheinen sich da sehr, sehr wohl zu fühlen in Winnipeg und dementsprechend ist das dann eben auch ein Punkt, wo man sagen muss, Respekt auch an die Arbeit, die da geleistet wird. Das ist ein großer Verdienst von Kevin Cheveldayoff und das ist auch, glaube ich, ein Stück ein Verdienst von Scott Arneil, der eine sehr gute erste Saison hat als Coach, der da einfach eben auch seinem Team noch mehr Selbstvertrauen eingehaucht hat, das ja so ein bisschen in der Krise war, eben auch nach dem Aus letztes Jahr in den Playoffs. Was man aber auch sagen muss, was sie ein bisschen verpasst haben, aber nicht, weil sie es vielleicht nicht versucht haben, sondern weil anscheinend eben das auch aufgrund von Trade-Sperren quasi, also weil Spieler nicht hin wollten, eben nicht möglich war, ist eine richtige Verstärkung zur Trade-Deadline. Sie waren wohl an einigen Spielern mit dran, die dann bei anderen Teams teilweise in der eigenen Division gelandet sind. Und dementsprechend ist es schon so, dass man da eben sagen muss, sie haben sich nicht so verstärkt. Nochmal, gleiche wie bei Ehlers, das wird jetzt in der Runde, glaube ich, gegen St. Louis nicht so das große Thema sein, aber es kann dann eben gegen spätere Gegner durchaus ein Nachteil sein. Ja, die St. Louis Blues, was sind die St. Louis Blues für ein Team? Die St. Louis Blues sind ein Team, was sich unter Jim Montgomery einfach extrem stabilisiert hat und extrem verstärkt hat. Die hatten zwischendrin einen Lauf von 19, 4 und 3, dann nachdem sie sehr, sehr gut rausgekommen sind aus dem Four Nations Face-Off, unter anderem eben dann auch mit Binnington, haben da in 26 Spielen ein Torverhältnis von plus 39 gehabt, was jetzt auch nicht unbedingt normal ist. Sie sind über die Saison gesehen mit einem Torverhältnis von plus 21 deutlich besser als zum Beispiel die Minnesota Wild, die haben minus 11. Und sie sind fast so gut, wenn man jetzt in der Western Conference bleibt, wie die Edmonton Oilers. Das heißt also schon, dass man da sieht, da ist eine gewisse Substanz da bei den St. Louis Blues. Torverhältnis ist oft ein ganz guter Indikator auch dafür, wie gut ein Team wirklich ist. Und da muss man eben sagen, das ist schon so, dass da die St. Louis Blues eben nicht häufig hoch verloren haben. Auch das ein Zeichen, wo man eben dann ein gutes Team hat. Sie haben sich Cam Fowler geholt vor der Trade Deadline. Ist auch etwas gewesen, wo man sagen muss, kein Mega-Deal, aber eben anscheinend ein Spieler, der sehr, sehr gut reinpasst. Wir schauen ja auch gleich noch eben dann ins Lineup mit rein. Aber wenn wir schon vorhin bei Nikolaj Ehlers gesagt haben, Verletzungen könnten ein Thema werden, dann ist es so, dass ihnen mit Dylan Holloway ein riesiges Stück fehlt aus ihrer Lineup. Und der hat eine super, super Saison gehabt. Ist ja jemand gewesen, der über einen Offersheet aus Edmonton gekommen ist. 63 Punkte in 77 Spielen. Also das ist schon sensationell gewesen, wie der eingeschlagen hat. Und man muss eben sagen, seit seiner Verletzung zum Schluss der Saison lief es eben auch nicht mehr ganz so gut. Ne? Rekord war da nur noch 3-2-1. Das ist jetzt nicht super schlecht, aber eben nicht mehr diese unglaubliche Performance, die sie dann zwischendrin mal hatten, wo man echt sagen musste, hey, wer die bekommt in der ersten Runde, der kriegt ein richtig großes Stück Arbeit und eine schwierige Aufgabe. Das ist jetzt nicht mehr ganz so der Fall, weil eben Holloway da fehlt. Tja, ansonsten, was gibt's zu sagen bei den Blues? Robert Thomas ist derjenige, der sehr, sehr gut war. Der hat eine Point-Streak von 12 Spielen hintereinander, 25 Punkte in diesen 12 Spielen, allerdings auch nur 4 Tore. Ist auch jemand, wo ich sage, Mensch, du müsstest vielleicht öfter abschließen, du müsstest mehr Tore erzielen insgesamt. Aber trotzdem 81 Punkte auf die Saison gesehen. Jordan Kyrou 70 Punkte, auch da, ja, der müsste eher so in die Richtung 80 Punkte sein. Und dann wäre schon Dylan Holloway da. Dazu Pavel Buchnevich mit 57, Braden Schenn. Also eine gewisse Tiefe ist in St. Louis auch da. Und da muss man schon sagen, offensiv, glaube ich, sind sie vergleichsweise ebenbürtig mit Winnipeg. Da würde ich nicht sagen, dass da ein riesengroßer Vorteil bei Winnipeg ist. Nochmal klar, Holloway ist eine Schwächung. Trotzdem hat auch St. Louis Möglichkeiten, vorne Tore zu schießen. Fangen wir da auch gleich mal mit den Lineups nochmal so ein bisschen an. Vorne Thomas, Buchnevich, Neighbors als erste Reihe. Ist keine überragende erste Reihe, aber Buchnevich ist ein solider Partner für Robert Thomas. Jake Neighbors kann auch mal das eine oder andere Tor beisteuern. Und Robert Thomas, habe ich eben erwähnt, aktuell sehr, sehr guter Spielmacher, Assistgeber. Braden Schenn, Kyrou und Jimmy Snuggerud, da muss man schauen, wie der als junger Spieler dann eben entsprechend jetzt auch in den Playoffs spielt. Und danach ist es viel, ja, dann ist es schon eher so, dass das nicht die Megaspieler sind, auch nicht die Namen unbedingt, vielleicht ein Radek Faxa noch, den man gehört hat, aber es sind eben Spieler, die solide unterstützen. Hinten in der Verteidigung, Cam Fowler, gute Ergänzung, Colton Parayko, das ist ein gutes Verteidigerpaar. Dann hast du Philipp Broberg, der auch sehr gut eingeschlagen ist als Offersheet-Player, Justin Faulk. Und hinten dann den alten Mann Ryan Suter im dritten Verteidigerpaar. Der hat übrigens die meisten Spiele von den Spielern in den Playoffs, die noch keinen Stanley Cup gewonnen haben. Über 1500 Spiele. Also Old Guy Without a Cup, das ist sicherlich Ryan Suter. Nur bei Ryan Suter muss man eben auch schon sagen, er hat im letzten Jahr schon nicht besonders gut gespielt, dann nachher für die Dallas Stars. Und das war eben in den letzten Jahren immer mal wieder ein Thema. Und wenn du auf Ryan Suter bauen musst, dann wird es gefährlich. Also da muss man abwarten, inwieweit sie dort eben entsprechend dann auf Ryan Suter angewiesen sind. Auf der Gegenseite, wenn wir uns da mal die Verteidigung angucken, Josh Morrissey, Dylan DeMello, Morrissey, absoluter Top-Verteidiger geworden. Dylan Sandberg, Neil Pionk, Vertrag habe ich eben erwähnt. Auch das ein gutes Paar. Und Luke Shen und Logan Stanley. Die Verteidigung passt von den Winnipeg Jets. Und das ist ja nicht umsonst so. Ja, es ist Hellebuck hinten im Tor, aber trotzdem auch eben durch die Verteidigung sehr, sehr gute defensive Werte. Und vorne, ja, Scheifele, Kyle Connor, Alex Iafallo, Erste Reihe ist in Ordnung. Nino Niederreiter, ja, der würde besser in die dritte Reihe mit reinpassen. Eben zusammen dann auch mit Lowry, mit Mason Appleton. Dadurch, dass Ehlers fehlt, das ist eben immer so dieser Punkt. Dann rutschen die Spieler wieder ein Stück hoch. Das ist bei Niederreiter vielleicht gar nicht so das Thema. Aber dann bei den anderen Spielern eben, die ein Stück hochrücken. Brandon Tanev, das war die Verstärkung unter anderem vor der Trade Deadline. Das ist halt nicht der Name und im Vergleich zu anderen einfach auch nicht so der Unterschied zu dem Kader, den sie halt vorher hatten. Der spielt jetzt mit Lowry und Appleton zusammen diese dritte Reihe. Ja, Cole Perfetti, das ist zum Beispiel in der zweiten Reihe jemand, der auch dann einen Unterschied machen kann, der jetzt dafür sorgen muss, dass sie die Serie für sich entscheiden. Vielleicht früh, vielleicht deutlich für sich entscheiden die Jets und der dann eben auch gegen spätere Gegner vor allem einfach auch Tore machen muss. Also das ist so jemand, wenn ihr so nach X-Faktor-Spielern sucht, vielleicht dann auch jemand, natürlich neben dem Hellebuyck, der Entscheidendes beitragen könnte für die Winnipeg Jets. Bei dieser Serie, muss ich ganz ehrlich sagen, wird es, glaube ich, interessant werden, aber letzten Endes denke ich, dass die Winnipeg Jets sich da durchsetzen werden. Ich würde 6 Spiele ungefähr tippen, dass sie da in 6 Spielen sich durchsetzen. St. Louis ist unbequem. Binnington kann immer mal wieder ein Spiel klauen. Die können auch 1-2 Spiele heiß laufen. Aber ich glaube trotzdem, dass Winnipeg gelernt hat aus der letzten Saison und dass sie einfach vielleicht auch so ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn man sich die Serie Avs gegen Stars anschaut. Aus Sicht von Winnipeg kann die hoffentlich oder geht die hoffentlich so lange wie möglich, wenn die 7 Spiele geht und da vielleicht auch dann die Spieler kaputt und müde sind und angeschlagen sind, dann ist das für Winnipeg gut. Auf der anderen Seite musst du deine Serie eben auch dann entsprechend schnell gewinnen. Also das ist, glaube ich, eben etwas, wo man sagen muss, das wird auch schon ein Faktor sein, dass sie möglichst schnell diese Serie für sich entscheiden. Jetzt will ich mal einmal kurz schauen, wie der Schedule ist. Wo haben wir es hier? Winnipeg Jets. So, die legen los in der Nacht von Samstag. Achso, das ist hier der, gib mir mal einen Moment mehr. Es ist hier leider der Schedule nicht mit umgerechneten Zeiten. Dann schaue ich hier mal einmal mit den Zeiten auf dem deutschen Markt. Genau, Sonntagmorgen um 0 Uhr geht's los. Das ist das erste Playoff-Spiel der Saison. Dann eben Heimspiel der Jets, Whiteout, schaut euch das mal an, genial, sieht absolut genial aus in Winnipeg. Also Sonntagmorgen das erste Spiel, dann am Dienstagmorgen 1.30 Uhr das zweite Spiel, am Freitagmorgen um 3.30 Uhr ist Spiel Nummer 3, da auch schon dann 2 Spiele oder 2 Tage dazwischen. Und dann, ganz interessant, am Sonntag um 19 Uhr, Spiel Nummer 4, Winnipeg in St. Louis. Das ist eins der wenigen Spiele, die man zur Primetime schauen kann. In Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, wo ihr immer das auch dann machen wollt und machen könnt. Und das ist so ein Spiel, was ihr euch merken solltet. Also für nächsten Sonntag um 19 Uhr Hellebuyck gegen Binnington auf jeden Fall schon mal merken. Das sind die Spiele und dann geht es eben mit dem Schedule, je nachdem, wie die Serie läuft, dann entsprechend weiter. Also mein Tipp, Winnipeg in 6. Wenn ihr Anmerkungen und Fragen habt zu den Serien, zu den Spielern, dann sehr, sehr gerne mir auch Nachrichten schicken. info@sportpassion.de wäre die E-Mail. Bei Instagram zum Beispiel ist das aber auch möglich. Und da haben mehrere von euch auch schon geschrieben. Zum Beispiel hat Chris geschrieben, er freut sich auf die Playoffs, Montreal, Ottawa, da bin ich gespannt. Schade, dass meine Ducks nicht dabei sind, wird langsam wieder Zeit. Deswegen drückt er, jetzt sind wir dabei, St. Louis die Daumen und Cam Fowler. Er sagt, mein Favorit ist Dallas. Wenn er meine Vorschau für die Serie hört, dann bin ich da anderer Meinung. Edmonton sehe ich dieses Jahr nicht so stark. Ja, die Vorschau kommt und wenn ihr da zum Beispiel auch Fragen habt, dann sehr, sehr gerne auch eben entsprechend da melden. Gibt ja jede Menge Oilers-Fans unter meinen Hörern, also da gerne auch eure Meinung und Fragen. Wird es fortgesetzt, die Serie? Wird es nach 7-6-5 jetzt ein Sweep? Oder habt ihr aktuell ein bisschen Bauchschmerzen, auch aufgrund der Verletzung zum Beispiel von Ekholm? Das könnt ihr mir alles sehr, sehr gerne schreiben und dann eben entsprechend auch eure Fragen dann über die verschiedenen Kanäle schicken. Ansonsten natürlich, wie immer, der Hinweis, PayPal oder Steady, da könnt ihr den Podcast unterstützen und ihr könnt mitmachen, aktuell eben entsprechend beim NHL Bracket, bei der NHL Bracket Challenge. Da packe ich den Link auch mit in die Shownotes und entsprechend auch bei Instagram, bei X und bei Blue Sky habe ich auch den Link in einem Post
quasi auch mit veröffentlicht, aber ich hau's auch in die Shownotes mit rein. Also da sehr, sehr gerne, je mehr Leute da mitmachen, umso besser. Und ihr könnt ja diesen einen Bracket, wenn ihr einen ausfüllt, auch für verschiedenste Ligen mitnutzen. Also den müsst ihr ja nicht nur dann für meine Liga nutzen, @Lars_Maas der Name der Liga. Und da könnt ihr dann entsprechend auch mit dran teilnehmen. Ja, für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.